Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Der Duisburger Binnenhafen ist der größte der Welt. Und dass es dazu kam, hat er nicht nur den alten Römern zu verdanken. Vor 2000 Jahren kreuzten sich hier zwei Handelswege. Der Rhein von Süden nach Norden und der Hellweg von Ost nach West. Machen wir einen großen Sprung. Im 20. Jahrhundert wurde dort ordentlich Kohle mit der Kohle gemacht und der Duisburger Hafen wurde international bekannt. Heute gilt er auch als Hinterlandhafen für Rotterdam und Antwerpen. Aber das mit der Kohle, also mit der schwarzen, das soll auch hier weniger werden. Auch in Duisburg setzt man auf neue Energien, zum Beispiel auf Wasserstoff. Bis zum kommenden Jahr soll ein riesiges Container-Terminal entstehen, das vollkommen klimaneutral mit Wasserstoff betrieben wird. Ein weiterer Baustein in Sachen Umweltverträglichkeit. Felicitas Böselager hat sich das alles in einem Überblick angesehen.
Vor uns direkt der älteste Kran im Duisburger Hafen. Ein Kran, der gute 40, 50 Jahre alt ist, aber immer noch funktioniert, häufig gewartet, aber in voller Funktion.
Alexander Gaber steht auf dem Dach der Hauptverwaltung des Duisburger Hafens.
Um uns herum zahlreiche Container, eines unserer Leercontainerdepots, also die Container, die man sieht, die nicht unter der Kranbahn stehen, sind meistens leer, so ist es auch in diesem Fall.
Gaber ist der Leiter der Unternehmensentwicklung der Duisburger Hafen AG. Vom Dach der Verwaltung aus kann er nur einen Bruchteil der 1600 Hektar Fläche überblicken, die der Hafen AG gehören. Damit ist der Hafen an Rhein und Ruhr der größte Binnenhafen der Welt. Hafenmanager Markus Bangen verdeutlicht die Dimensionen. Sie
fertigen hier allein 4,2, 4,3 Millionen Container pro Jahr ab in unseren Terminals. Das heißt in Schiffen und Eisenbahnen knapp 20.000, 22.000 Schiffe im Jahr. Ungefähr die gleiche Zahl, 20.000 bis 22.000 Zugankünfte und Zugabfahrten bei uns im Hafen.
Zu den Waren, die hier umgeschlagen werden, gehören zum Beispiel Drucker, Tintenpatronen, Katzenstreu und Bier. Vieles, was in deutschen Haushalten vorhanden ist, war vorher einmal in Duisburg. So liegt es auf der Hand, dass hier viel Treibstoff benötigt wird. Weil der Hafen mitten in Duisburg ganz nah an Wohnquartieren liegt, beschäftigt das Thema Umweltschutz die Betreiber schon lange, erzählt Bangen.
Weil ich ansonsten ein massives Akzeptanzproblem mit der Bevölkerung schon seit 30, 40 Jahren hätte. Das fängt an mit dem Thema Lkw-Verkehr. Häfen, Binnenhäfen, eigentlich sind wir die Drehscheibe der umweltfreundlichen Verkehrsträger, Schiene und Wasserstraße. Das bringt aber natürlich mit sich, da wo die großen Drehscheiben dieser Verkehrsträger sind, ist die lokale Belastung aber natürlich höher.
Denn auf der letzten Meile fahren in der Regel noch Lkw. So habe der Duisburger Hafen schon vor 20 Jahren über einen umweltverträglichen Betrieb nachgedacht, damit die Beziehung zu den Nachbarn stabil bleibt. Inzwischen ist der Duisburger Hafen dafür bekannt, dass er klimaverträglich wirtschaften will. Dabei ist der Hafen selbst nicht der größte Emittent, sondern die Lkw und Schiffe seiner Kunden. Es ginge also beim Hafen vor allem darum, Anreize zu schaffen.
Ich kann mich nicht hinstellen, zum Beispiel wenn es um Thema PV auf Dächern geht, und von meinen Kunden verlangen, baut doch bitte auf alle eure Neubauhallen Photovoltaik auf die Dächer. Und selber mache ich es nicht.
Der Duisburger Hafenbetrieb hat einen grünen Stromvertrag bei den Stadtwerken und versucht, die Elektrifizierung der eigenen Maschinen voranzutreiben. Zusätzlich zu den eigenen konkreten Maßnahmen beteiligt sich der Hafen an verschiedenen Forschungsprojekten. Zum Beispiel an dem sogenannten Rhein-Projekt, erzählt Markus Bangen. Dabei geht es um wasserstoffbetriebene Binnenschiffe. Denn die Binnenschifffahrt bietet sich besonders gut für den Wasserstoff an.
Weil es für die Binnenschifffahrt relativ gleiche Transportwege ist, der Rhein. Sie können mit sehr einfachen Methoden an festen Stellen die Versorgungspunkte definieren. Es sind sehr viele Großkunden der Binnenschifffahrt. Ich nehme mal ein Beispiel BASF in Ludwigshafen, wo sie wissen, dass sie einen erheblichen Teil der Binnenschiffsflotte immer wieder sehen.
Außerdem gäbe es einen enormen Modernisierungsdruck in der Branche, fügt Gaber hinzu. Denn die Hälfte der Schiffe müssten in den nächsten 10 Jahren ausgetauscht werden. Dann erreichen sie ihre Altersgrenze. In den Niederlanden gäbe es zum Teil schon Probeläufe mit elektrisch betriebenen Schiffen. Die würden es aber stromaufwärts nicht schaffen, sagt Gaber. Er nennt die zentralen Fragen, die das Forschungsprojekt beantworten will.
Wo wird der Wasserstoff umgeschlagen? Nach Möglichkeit natürlich hier im Hafen. Wie wird er angeboten? In welcher Form? Also flüssig, gasförmig? Welche Druckstufe? Und davon ist maßgeblich auch abhängig, wie die Schiffe nachher aussehen. Deswegen werden im Projekt Rhein zum Beispiel, wo die Reedereien beteiligt sind, wo die Häfen beteiligt sind, diskutiert, wie muss ein Binnenschiff aussehen. Das müssen wir als Hafen bereitstellen, damit wir sicherstellen, dass wenn die Binnenschiffe dann irgendwann fahren, sie immer noch hier in Duisburg abgefertigt werden.
Gleiches gelte auch für Lokomotiven. Auch hier beteiligt sich der Hafen an einem Forschungsprojekt. Insgesamt brauchten diese Projekte aber noch viel Zeit, fügt Hafenmanager Bangen an.
Das Drehen der Antriebstechnologie dauert, aber wir haben schon die klare Vision und Vorstellung, 2040 sind wasserstoffgetriebene oder, wenn es niederländische Schiffe sind, auch gerne LNG angetriebene Binnenschiffe die Mehrheit.
Ein weiteres Projekt, das die Zukunft des Hafens prägen soll, ist das sogenannte Enerport 2. Hier soll auf einer alten Kohleinsel ein vollkommen klimaneutrales Containerterminal entstehen. Das Fraunhofer-Institut begleitet das Projekt. Federführend dabei ist Anna Grevé, die Abteilungsleiterin für elektrochemische Energiespeicher. Sie beschreibt, welche Technologien bei dem neuen Terminal zum Einsatz kommen sollen. Das sind zum einen Photovoltaikanlagen auf Dächern, aber auch an Fassaden.
Dazu passen dann entsprechend Energiespeicher, also Batteriespeicher für den Strom. Wir haben aber auch wasserstoffbasierte Erzeugung. Also das ist dann beispielsweise Wasserstoff-BHKW oder auch Brennstoffzellen.
BHKW bedeutet Blockheizkraftwerk. Es geht also auch um Wärme.
Und darüber soll dann aber eine intelligente Steuerung liegen. Wir wollen eben einerseits die Energiebereitstellung für das Terminal vor Ort realisieren, aber eben auch diesen Betrieb dieser Anlagen intelligent bedarfsgerecht steuern.
Dabei geht es auch darum herauszufinden, welche Technologien sich gut miteinander verknüpfen lassen. Auf Dauer sollen dann andere Projekte an dieses angedockt werden können, zum Beispiel eine Wasserstofftankstelle oder aber Ladesäulen für die umliegenden Quartiere.
Eine Idee ist zum Beispiel, dass man angrenzende Terminals mit Wärme versorgt, die aus dem Wasserstoff-BHKW kommen. Zum Beispiel Tanklagerbereiche, wo man Wärme braucht, um die Tanks zu beheizen.
Aber die Wärme könnte auch anderen Nachbarn des Hafens zugutekommen.
Es gibt ja insbesondere in Wohnquartieren auch immer einen sehr, sehr hohen Wärmebedarf. Und das merkt man ja jetzt auch, wo es ein bisschen teurer wird, fällt das dann vielen Leuten auch nochmal massiver auf. Und dadurch, dass der Hafen so ins Stadtgebiet eingebettet ist, kann man eben viel, viel besser Synergien heben aufgrund der räumlichen Nähe. Ich sage jetzt mal, wenn der Hafen zum Beispiel Wärme übrig hat, könnte man diese Wärme in ein Nahwärmenetz einspeisen und umliegende Quartiere versorgen.
Ziel ist es, dass sich die Klimaneutralität dann von dem neuen Containerterminal aus über den ganzen Hafen ausbreitet. Aber nicht nur.
Weil so ein Containerterminal ist eben für einen Hafen auch durchaus etwas, was ein hohes Maß an Übertragbarkeit bietet, weil sowas gibt es eben an vielen Häfen. Und das gibt uns eben die Gelegenheit, in so einer Art Mikrokosmos eben zu zeigen, was solche Technologien können, welchen Beitrag die leisten können zum Thema Klimaneutralität.
2023 soll dieses klimaneutrale Terminal fertig sein. Und dann, so hoffen es die Hafenbetreiber und Anna Grevé, möglichst häufig nachgeahmt werden. Denn allein in Deutschland gibt es rund 170 Binnenhäfen.